Gott hat dir eine Zunge gegeben. Gott hat dir eine Zunge gegeben, damit du sprichst, sagte Mutter. Wenn sie wütend wurde aufgrund der Sprachlosigkeit zwischen uns, fuhr sie sich mit der Hand in den Mund, fasste mit zwei Fingern nach ihrer Zunge und rief, »Das hier, das ist zum Sprechen da. Das ist es, was den Menschen ausmacht. Sprich, Junge, sprich!« Mein Vater konnte nicht mehr mit der Zunge sprechen. Seine Augen waren seine Zunge geworden. Die Ärzte glaubten meiner Mutter nicht, dass sie Kontakt aufnehmen konnte mit ihm. Sie sagten, er leide am apalischen Syndrom. Die Großhirnfunktionen seien ausgefallen. Und in der Großhirnrinde sitze das Bewusstsein. Aber Mutter sah die Worte meines Vaters, der die Augen aufriss oder schloss. Sie lernte sein Nein und sein Ja zu lesen. Als Mutter begriff, dass er bei Bewusstsein war, schrieb sie mit einem dicken schwarzen Filzstift das Alphabet auf ein Stück Pappe, fuhr mit dem Finger über die Buchstabenreihe und hielt an, wenn Vater die Augen schloss. So suchte sich Vater Buchstabe für Buchstabe zusammen und fand zu seinen Worten. Das Erste, was Vaters Augen sagten, war, »Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, das hier ist das Jenseits.« Vater sagte, »Ich habe Hunger.« Vater sagte, »Ich friere in den Nächten.« Vater sagte, »Meine Blase.« Vater sagte, »Nehmt den Müll aus meiner linken Hosentasche.« Und Mutter entdeckte, dass er sich dort wundgelegen hatte. Um zu beweisen, dass er bei Bewusstsein war, zeigte Mutter ihm das Bild eines Kükens, und er sagte, »Küken.« Mutter fragte nach der Farbe des Kükens. Vater sagte, »Gelb.« Mutter fragte, »Wer bin ich?« und »Hast du Kinder?« Vater sagte, »Du bist Zenem, ich habe zwei Kinder.« Vaters Augen wurden wütend. Er sagte, »Ich bin nicht dumm.« Vater sagte, »Ich friere. Sie setzen mich unter Drogen.« »Drogen?« fragte Mutter. »Ich merke das«, sagte Vater. »Wenn die aufhören, mir Methadon zu geben, stehe ich in 4 Tagen wieder auf.« »Weißt du, was hier passiert ist?«, fragte Mutter. »Ich hatte einen Schlaganfall.« Vater sagte, »Suppe.« Vater sagte, »Saft.« Vater sagte, »Die Blase schmerzt.« Er sagte, »Grüße an Baba« und meinte damit Großvater Sinan. Meine Mutter cremte ihn ein, kämpfte für einen Platz in einer Reha-Klinik, legte sich mit der Leitung des Heims an, fassungslos über ihre Kälte und Erbarmungslosigkeit, sowohl den Patienten als auch den eigenen Mitarbeitenden gegenüber. Ich ging auf die Rockkonzerte in Jugendzentren, spielte Gitarre in einer Band, schrieb Liedtexte über vergangene Zeiten, in denen alles gut, und über das Jetzt, in dem alles dunkel war. Oder darüber, dass ich von hier weggehen, alles verlassen müsse, um einen Weg allein zu beschreiten. Währenddessen studierte meine Mutter Arztbriefe, lieferte dem Finanzamt einen Nachweis nach dem anderen, um zu zeigen, dass uns das Geld ausgegangen war. An einem Donnerstagnachmittag lernte ich in der Eisdisco Nadine kennen. Sie war, so wie ich, 13 Jahre alt, schminkte ihre Augen dunkel und trug ein Piercing. Wir waren mit den schweren Schlittschuhen an unseren Füßen in eine ruhige Ecke gestampft, und dann hatte ich auf keinen Fall sagen wollen, »Willst du mit mir gehen?« weil es schon längst peinlich war, das zu fragen, aber ich wusste nicht, was man sonst sagt. Daraufhin schaute sie in die Luft, streichelte ihre Schläfen und dann umarmten wir uns. Einige Tage später war ich gerade erst von der Schule zurück und für den Nachmittag mit ihr verabredet, da sagte Mutter, ich müsse zum Notar mitkommen. Sie wusste nichts von meiner Verabredung mit Nadine. Ich sagte nur, ich kann nicht mit. Sie verlange nicht viel von mir, aber zum Notar, zum Anwalt, hätte ich mitzukommen. Sie müsse sicher gehen, dass sie alles verstehe, nichts verpasse. Das hier sei nicht ihre Muttersprache. So saßen Mutter und ich wenig später in der Kammer eines Notars, der uns nicht ansah. Und Nadine lungerte enttäuscht auf der Listermeile herum oder war schon gegangen. Der Notar las aus dem Dokument in seinen Händen vor. Meine Mutter sah zu mir. Das war eine Anweisung, dass ich jetzt aufpassen musste. Ich folgte ihrer Anweisung, indem ich auf die trockenen Lippen des Notars schaute. Seine Stimme war tief und kratzig. Er las schnell. Mir war es unmöglich, ihm zu folgen. Ich wollte ihn unterbrechen und fragen, ob er langsamer und deutlicher vorlesen könnte, aber ich traute mich nicht. Bevor ich mich überwunden hatte, war er fertig und fragte Mutter, ob sie einverstanden sei. Sie schaute zu mir. Mir wurde schwindlig. Ich nickte ihr zu. Sie gab daraufhin die Bestätigung dem Notar weiter. Er schob ihr das Dokument zum Unterschreiben hin. Das war meine Chance, Mutter schnell auf Türkisch zu sagen, dass ich nichts verstanden hatte. Aber in diese Kammer, in der wir mit diesem Mann saßen, passte kein Türkisch. Sie unterschrieb. Der Notar nahm das Dokument und verließ den Raum, ohne ein weiteres Wort. Danach gingen auch wir. Mutter sagte, ich hätte das gut gemacht. »Was hat er vorgelesen?« fragte sie mich. »Das weißt du doch«, sagte ich. »Sonst hättest du nicht unterschrieben.« »Ich will es von dir hören«, sagte sie, während wir auf die Straßenbahn warteten. Ich schaute auf die Uhr. Es war schon 4. Vermutlich hatte ich jetzt keine Freundin mehr. »Dass du die vollständige Betreuung meines Vaters übernimmst«, sagte ich. »Du hast gut aufgepasst. Ich bin stolz auf dich.« Wir stiegen in die Bahn. Am Listerplatz trennten wir uns. Sie ging nach Hause, ich suchte Nadine. Ich fand sie auf der Fußgängerzone. Sie hatte ihre Augen, wie am Donnerstag, schwarz geschminkt. Ich erklärte, was geschehen war, und sie umarmte mich fester als in der Eisdisco. Und da hatte ich das Gefühl, dass es etwas Besonderes war, mit meiner Mutter beim Notar gewesen zu sein. Vor dem Bunker am Niedersachsenring, wo Vince und ich jetzt einen Proberaum hatten, küssten wir uns mit klopfendem Herzen. Es war wie ineinanderschmelzen, unendlich weich. Mein erster Kuss. Wir trafen uns noch ein- oder zweimal. Wir telefonierten vor der nächsten Eisdisco und sie sagte, dass sie nicht mehr mit mir gehen wolle. Sehr geehrter Herr Dr. Krokowski, hiermit beauftrage ich Sie, für meinen Mann ein Gutachten anzufertigen. Seit seiner Erkrankung habe ich meinen Mann täglich besucht und begleitet. Mir ist es gelungen, über einen Augencode mit ihm zu kommunizieren. Er ist in der Lage, seinen Willen zu äußern. Ich möchte mit diesem Gutachten erreichen, dass er eine weitere Möglichkeit zur Rehabilitation bekommt und die notwendigen Hilfsmittel erhält. Hannover, 1.2.97. Meine Mutter sagte meinem Vater, dass er eine Einladung vom Niedersächsischen Landesamt zur Feier seines 25. Dienstjahres bekommen habe und fragte ihn, ob er wolle, dass sie an seiner Stelle gehe. Vater sagte, er wolle dahin gehen. Vaters Augen sagten mit Mutters Hand, mir ist kalt. Eine Zeit lang arbeitete Mutter mit einer Journalistin zusammen, die über Patienten mit Locked-In-Syndrom schrieb. Mutter hoffte dadurch zu erreichen, dass man sich besser um Vater kümmerte, ihn etwa zur Reha zuließ. Die Journalistin hatte eine Tochter in meinem Alter und im Laufe der verschiedenen Treffen unserer Mütter freundeten wir uns an. Ich lud sie in mein Zimmer ein, das ich am liebsten komplett in Schwarz eingerichtet hätte. Auch die Wände sollten schwarz gestrichen werden, doch meine Mutter ließ das nicht zu, weil sie glaubte, dass ich dadurch depressiv werden würde. Nun gab es in meinem Zimmer einen Mix aus schwarzen und nicht schwarzen Möbeln. Der Bettkasten war schwarz, das Bücherregal, eine schwarze Vitrine, aber der Kleiderschrank war weiß und das Sofa grau mit neonfarbenen, geometrischen Formen der 90er Jahre. An die Wand hatte ich das Poster einer Metalband gehängt, das ich, wenn ich ehrlich war, selbst grässlich fand. Nur war es zu teuer. Und der Kampf darum mit meiner Mutter zu anstrengend gewesen, um es jetzt wieder abzuhängen. In der Mitte des Bildes war eine gigantische Schraube zu sehen, die sich in einen Anus hineinbohrte. Man erkannte das nicht auf den ersten Blick. Und ich nehme an, dass es meiner Mutter entgangen war, sonst hätte sie das Poster um keinen Preis zugelassen. Das Einzige, was ich an dem Poster mochte, außer der Tatsache, dass es extrem war, blieb der Text. Far Beyond Driven. Ich wusste nicht, was das heißen sollte. Aber mir reichte schon, dass etwas far beyond war. In diesem Zimmer hörten wir leise Nirvana, während unsere Mütter sich im Wohnzimmer unterhielten. Ich fragte sie gerade nach ihrem Lieblingsbuch, als das Geschrei begann. Die Journalistin brüllte. Ich hörte meine Mutter rufen. Nein, nein, nein. Beide Frauen waren außer sich. Der Streit im Wohnzimmer hüllte mich aus. Nur die Nähe dieser neuen Freundin, die ich ja noch gar nicht so richtig kannte, schien Bruchstücke einer zerbrochenen Geborgenheit in mein düsteres Zimmer zu retten. Ich rückte näher und näher an sie heran, legte irgendwann umständlich meinen Arm auf die Sofalehne hinter ihr. Ich konnte das herbe Sportduschgel riechen, das sie verwendet haben musste, und allein das beruhigte mich schon ein wenig, während 2 Meter entfernt die Welt immer weiter in sich zusammenstürzte. Da wurde die Tür aufgerissen. Die Journalistin mit ihren kurzen, hagebuttenfarbenen Haaren und der grünen Brille sah uns stumm an. Dann sprang ihre Tochter auf und sie gingen. Meine Mutter war rot im Gesicht und kurz davor zu weinen vor Wut. »Was ist denn passiert?«, fragte ich. »Die wollen mit deinem Vater Experimente machen«, sagte sie. »Es reicht nicht, was der Mann durchgemacht hat. Es führt schon ein Katheter durch den Bauchnabel und einer durch die Harnröhre. Ich lasse es nicht zu, dass er unnötig weiter aufgeschnitten wird. Was er braucht, ist eine vernünftige Reha. Wie schwer ist es eigentlich, dass der Mensch auf dieser Erde ein klein wenig Frieden bekommt?« »Das heißt, wir sehen sie nie wieder?«, fragte ich. Meine Mutter sah mich an. »Womit schlage ich mich eigentlich herum und was machst du währenddessen?« »Jeder tut, was er kann, oder?«, sagte ich, und ein Lächeln zeichnete sich in dem wutroten Gesicht meiner Mutter ab. Dann lachten wir beide. Die Tochter der Journalistin sah ich nie wieder. An einem unserer Sonntage, an denen ich mit zu Vater kommen sollte, wartete Mutter ewig darauf, dass ich fertig würde. Sie stand bereits an der Tür und hatte den Mantel übergeworfen, schwitzte in ihrer Wintermontur, während ich mich nicht einmal angezogen hatte. Sie kam in mein Zimmer, sah mich im Pyjama mitten im Chaos sitzen und sprach plötzlich Deutsch mit mir. »Warum sitzt du immer noch hier rum, während ich auf dich warte? Wann wirst du endlich erwachsen? Und wie sieht es hier verdammt nochmal aus? Ordnung muss sein!« Ich hasste es, wenn sie das sagte. Ordnung schien ihr Lieblingswort auf Deutsch zu sein. Ich sprang auf, lief wütend auf sie zu und äffte ihren Akzent nach. Sie starrte mich an. Ich stierte zurück. In dem Moment brach sie in Tränen aus. Ich verstand sofort, dass ich etwas Schreckliches getan hatte. Die Bedrohung war mit einem Mal nicht mehr nur draußen bei den Ärzten, Pflegeheimleiterinnen, Notaren und den jungen und mittelalten deutschen Müttern, die böse guckten, wenn man ihre Kinder anlächelte, sondern in ihrem Zuhause, dem einzigen verbliebenen Refugium. Und die Bedrohung sprach aus ihrem Sohn, dem letzten Verbündeten. Ich entschuldigte mich, lief ihr nach zum Ende des Flurs. Sie sagte, »Lass mich«, öffnete die Wohnungstür, die ich versuchte wieder zuzudrücken, weil ich nicht wollte, dass sie ging, sondern dass sie meine Entschuldigung annahm und dass es dann wieder gut war zwischen uns. Die fälschlich ausgesprochenen Worte zurückwuchsen in ihren Ursprung und dort verschwanden. Ich konnte die Worte nicht zurückholen. Sie gehörten mir nicht mehr. Mutter wiederholte, »Lass mich«. Ihre Lippen zitterten. Sie riss die Tür auf, ging hinaus. Ich hörte ihre Schritte im Treppenhaus hallen. Mein Vater sagte zu meiner Mutter, »Ich liebe dich sehr.« Er sagte das mit seinen Augen, durch ihre Hand, nicht mit seiner Zunge. Er sagte es mit seiner Augenzunge. Manchmal empfing Mutter ihre Schülerin bei uns zu Hause. Dann blieb ich still in meinem Zimmer oder ich traf mich draußen mit Vince. Mutter sagte, dass ihr auch in ihrer Zeit als Biologin die Lehre die größte Freude bereitet habe, fast mehr noch als die Inhalte selbst, deren Vermittlung. Aber den Menschen eine Sprache beizubringen, berühre sie noch mehr. Mir besorgte sie eine Nachhilfelehrerin für Deutsch, weil sie glaubte, dass in diesem Land nichts wichtiger war als die Ausdrucksfähigkeit. Sie erklärte der Germanistikstudentin, die mich unterrichten sollte, dass sie selbst Sprachlehrerin sei, aber nun einmal für Türkisch und nicht für Deutsch. Bei letzterem, dem Wichtigsten, um den Demütigungen nicht ausgesetzt zu sein, um für sich einzustehen, könne sie mir nicht helfen. Ich bekam nur eine einzige Stunde Nachhilfe, die darin bestand, dass die Studentin mit mir ein kurzes Diktat machte, mich etwas vorlesen ließ und mich zu einer Erzählung befragte. Dann zeigte ich ihr die kurzen Texte, die ich in das Ringheft meines Vaters schrieb. Am Ende, nach vielleicht anderthalb oder zwei Stunden, sagte die Studentin zu meiner Mutter, dass ich keine Nachhilfe brauche. Ich hätte keine Schwierigkeiten im Deutschen. Im Gegenteil. Und dann sagte meine Mutter etwas, was vielleicht mein Leben veränderte. Sie sagte: »Bitte, ich zahle Ihnen die nächste Stunde im Voraus. Aber können Sie meinem Sohn Bücher kaufen? Ich weiß, dass er gerne liest. Das hat er als Kind schon, aber ich kenne mich nicht aus mit Literatur, schon gar nicht mit der Deutschen.« Wochen oder vielleicht Monate später entdeckte Mutter Texte im Ringbuch und meine Klassenlehrerin bat mich, nach der Stunde zu bleiben. Sie fragte, wie es mir gehe. Ich sagte: »Gut, danke. Wie geht es Ihnen?« »Deine Mutter war bei mir.« Mir wurde sofort heiß. »Weshalb?« fragte ich. »Sie sagt, du würdest dunkle Gedanken haben und über Suizid schreiben.« »Das sind nur Gedichte«, sagte ich. »Sie als Lehrerin wisse ja, dass man das lyrische Ich nicht mit dem Ich des Autos verwechseln sollte. Es seien Verse, Lieder für meine Band. Um mich müsse sich niemand Sorgen machen.« In den nächsten Jahren war alles Klang und Worte. Auch nach dem Hörsturz hielt ich mich an der Gitarre fest. Ich hockte auf dem bordeauxroten Ledersofa und spielte auf der Fender Stratocaster trocken, das heißt ohne Verstärker, Tonleitern hoch und runter. Meine Mutter rief mir ab und zu von der Küche aus zu, dass ich mich nicht den ganzen Tag so über die Gitarre beugen sollte. Das könne nicht gut sein. Immerhin machte ich das täglich 5 Stunden. Es gab Tage, da schwänzte ich die Schule, um in den Proberaum zu gehen. Einmal, wir standen kurz vor unserem ersten Konzert, erlaubte mir Mutter das Schwänzen sogar. Am nächsten Tag fragte mich die Klassenlehrerin, wo ich denn gewesen sei. »Ich war krank«, sagte ich. »Du wurdest aber mit deiner Gitarre auf dem Rücken gesehen«, sagte sie. »Ich hätte die Schule geschwänzt. Das sei keine Kleinigkeit.« Sie inspizierte mein Gesicht nach der Lüge, die ich nunmehr kaum verheimlichen konnte. »Ich war krank«, wiederholte ich, »und außerdem entschuldigt.« »Weiß deine Mutter«, fragte sie, »dass du nicht in den Unterricht gekommen bist?« »Natürlich«, sagte ich. Wir standen vor der blauen Tür des Lehrerzimmers. »Ich werde mal mit ihr reden«, sagte meine Klassenlehrerin und verschwand in jenen Raum, zu dem wir Schüler keinen Zutritt hatten. »Was glaubt die?«, rief Mutter. »Dass wir Geheimnisse voreinander haben? Dass ich meinen Sohn nicht kenne? Oder dass ich dich nicht decken würde, selbst wenn du gelogen hättest? Die will mit mir reden? Hol mir einen Zettel, los, es gibt nichts zu bereden.« Ich riss ein Blatt aus dem Ringbuch und meine Mutter schrieb mit ihrer rasenden Schrift, dass ihr Sohn gestern krank gewesen sei, er den verpassten Unterrichtsstoff nachholen werde und sie dieses Thema hiermit als erledigt betrachte, mit freundlichem Gruß. Sie reichte mir den Brief an meine Lehrerin, murmelte vor sich hin, womit man sich heutzutage herumschlagen müsse. Dann schenkte sie uns Tee ein und fragte mich, wie denn die Proben liefen. Nach einem weiteren halben Jahr spielten wir endlich ein Konzert, und zwar genau in dem Jugendzentrum, in dem ich das Lärmtrauma erlitten hatte. Danach schrieb ich keine Texte mehr für die Band. Ich schrieb für mich. Mutter war, wie mein Vater, in Mardin geboren und aufgewachsen. Aber Ankara wurde die wichtigste Stadt für sie. Jener Ort, an dem sie Teile ihrer Kindheit verbrachte, an dem sie Jugendliche war, studierte und schließlich das Labor des Trafikkrankenhauses leitete. Die Sommer ihrer Kindheit verbrachte sie am Geburtsort von Großvater, einem Dorf in der Nähe der Stadt Siverek, dessen Namen sie nicht mehr kennt und das mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Bürgerkrieg in den 90er Jahren, in denen das türkische Militär viele Menschen aus kurdischen Dörfern vertrieb, nicht mehr existiert. Meine Mutter redete nicht darüber. Auch nicht, als ich sie auf der Arbeitsplatte unserer Küche sitzend anschrie, dass, wo immer Menschen ihr Leben riskierten für die Freiheit, die seine Berechtigung habe. Sie fauchte mich an, dass ich nichts von der Türkei verstehen würde und das antitürkische Bildungssystem hier mich einer Gehirnwäsche unterziehe. Einmal kam ein kurdischer Dichter aus dem Irak, der in Hannover im Exil lebte, zu einer Nachmittagsveranstaltung unserer Schule. Ich blieb länger, kam mit ihm ins Gespräch, bis meine Mutter aufgelöst in der Schule aufkreuzte und sagte, ich solle sofort nach Hause kommen, wo ich denn stecken würde. Hätten wir nicht genug Probleme? Der Dichter sah erstaunt zu meiner Mutter. Die wenigen Schülerinnen, die ebenfalls geblieben waren, begriffen nicht, woher diese emotionale Intensität rührte, die gar nicht in unser kleines Freizeitcafé im Keller der Schule passte. Ich ging mit Mutter mit, weil mir die Szene peinlich war. »Was ist das nur mit dir?« klagte sie beim Rausgehen. »Warum musst du überall hin, wo es Schwierigkeiten gibt? Die Veranstaltung ist zu Ende, alle sind weg. Wer sitzt noch da? Mein Sohn. Ich verstehe es nicht.« Und ich verstand Mutter nicht. Weshalb brachte es sie so in Rage, dass ich länger als andere blieb und mich für den eingeladenen Dichter interessierte, der mich am Schluss misstrauisch, beinahe hasserfüllt angesehen hatte? Mutters Wut, seine Blicke, die Verblüffung der anderen. Ich begriff das nicht. Erst Jahre später wurde ich mir klar über die Angst meiner Mutter. Sie musste geglaubt haben, ich könnte mich dem bewaffneten Widerstand anschließen. In den 90er Jahren kehrten Jugendlichen nach den Sommerferien nicht aus dem Türkeiurlaub zurück, weil sie in die Berge zogen, in den Krieg. Manchmal waren wir in den Winterferien in Ankara. Einmal lief ich zu dem Haus, in dem Nesche gewohnt hatte und wo ich ihr das Hausaufgabenheft hingebracht hatte, in meinem Jahr in Ankara. Zu meiner Freude war sie es wieder, die die Tür öffnete. Sie wohnte dort noch. Wir streunten zusammen durch Buchhandlungen, suchten uns füreinander Bücher aus. Buchhandlungen waren zu Orten geworden, in denen ich mich aufgehoben fühlte, auch in der Türkei. Nesche kaufte mir ein Buch mit dem Titel »Die Nacht, in der deine Rose verwelkte«. Ich hatte nie davon gehört und las auf dem Buchrücken nicht nach. Erst beim Lesen verstand ich, dass es sich um die Dokumentation der letzten Tage des Linksradikalen Deniz Gezmiş und seiner Freunde handelte, die dem Autor Erdal Öz, der im selben Gefängnis in Untersuchungshaft saß, die Geschichte ihrer gemeinsamen Gefechte erzählten. An einem Nachmittag kam ich aus der Schule und jemand werkelte am Computer in meinem Zimmer, der seit einer Weile nicht mehr funktionierte. Meine Mutter sagte, das ist dein Cousin, Sani. Er sei etwa 10 Jahre älter als ich und für einen Job als Programmierer für ein paar Wochen, vielleicht für immer, nach Deutschland gekommen. Ich zuckte mit den Schultern, ließ den Typen mit dem zum Zopf gebundenen dunklen Locken weiter in meinem Zimmer den Tower auseinanderbauen und setzte mich vor den Fernseher im Wohnzimmer. Ich zappte durch die Musikkanäle. Da kam Mutter und flüsterte, dass ich mich ruhig meines Cousins annehmen und ihm die Stadt zeigen sollte, wenn er schon einmal hier sei. Fernsehen könnte ich auch wann anders. Ich zog also das schwarze Kordjackett meines Vaters über, setzte seine lederne graue Schiebermütze auf und lief mit Sani durch die Stadt, zeigte ihm die Eilenriede, fuhr mit ihm die 3 Stationen in die Innenstadt, merkte, dass ich mich selbst nicht auskannte. Er fragte mich, woher ich das Buch von Erdal Öz hatte und erzählte, dass er für den kurdischen Widerstand in der Türkei sei. In der Passerelle setzten wir uns vor einen Imbiss und tranken schwarzen Tee. Er sagte, ich solle ihn so bald wie möglich in Istanbul besuchen, es würde mir dort gefallen. Außerdem soll ich darauf achten, dass ich eine Sache fände, die ich mit Leidenschaft verfolgen würde. Was auch immer das sei, Musik, Mathematik, Poesie, Leichtathletik, ich müsse alles geben. Und ich solle viel lesen, alles, was ich in die Hände bekäme. Lesen, lesen, lesen. Der Rest komme von allein. Ich hörte ihm aufmerksam zu, an jenem Nachmittag in der Passerelle, wo es dunkel und ungemütlich war, wo nicht weit von uns Junkies auf eingedrückten Kartons lagen, neben dem Imbiss, den wir uns achtlos ausgesucht hatten, weil wir Tee trinken wollten. Es war erleichternd, Ratschläge von einem Mann zu bekommen. Ich fühlte mich gewappneter. Später dachte ich, dass meine Mutter das geahnt und mich deshalb losgeschickt hatte mit Sani, nicht aus Höflichkeit ihm gegenüber, sondern weil sie wollte, dass ich ein paar Stunden mit einem Mann durch die Stadt lief, dem sie vertraute. Sani blieb nicht in Deutschland. Nach 2 Wochen brachten meine Mutter und ich ihn zum Flughafen. Er sagte, dass die Umstellung von Istanbul auf Hannover ihm nicht gelungen sei. Auf dem Kuli mit dem Gepäck lag seine Jacke. Auf der Jacke lag Yaşar Kemal's Roman İnce Mehmet, Mehmet mein Falke, den ich mir bei unserer nächsten Reise nach Ankara besorgte. Kurz darauf liefen Mutter und ich die Fußgängerzone hoch in Richtung Hauptbahnhof. Ich sagte ihr, dass ich am Tag nach meinem 18. Geburtstag ausziehen und nach Berlin gehen würde. Ich spürte das Gewicht ihres Schweigens an meiner Seite. Ich musste etwas Falsches gesagt haben. »Was ist?«, fragte ich vor dem Metallbecken an der Sedanstraße, wo ich in meiner Kindheit mit dem Wasser gespielt hatte. »Warum willst du unbedingt weg von mir?«, fragte sie. »Was habe ich dir nicht geben können?« Ich war erschüttert von ihren Worten, hatte nicht bedacht, dass sie meinen Wunsch, in die größtmögliche Stadt zu ziehen, gegen sich wenden könnte. »Das hat nichts mit dir zu tun«, sagte ich, und wir gingen weiter. Ich erzählte ihr, dass alle meine Freunde mit 18 spätestens nach dem Abitur ausziehen wollten, dass das ganz normal sei. »Ich wisse gar nicht, was normal sei«, antwortete Mutter. »Außerdem sei bekannt, dass die Deutschen ihre Kinder bei erster Gelegenheit loswerden wollten. Noch bevor sie auszogen, schmiedeten sie ja schon Pläne über die Verwendung der Kinderzimmer als Gäste- oder Arbeitszimmer. Sie verstehe das nicht. Das sei doch die Familie. Die bleibe zusammen, bis sie etwas auseinanderreiße.« »Ich wolle schreiben«, sagte ich, »ein Dichter werden. Dafür müsse ich in die größte Stadt Deutschlands. Und die sei nun einmal Berlin und nicht Hannover.«